Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C., ein The Pioneer Original.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute den Journalisten und Publizisten René Pfister bei mir zu Gast, der eigentlich in Washington D.C. lebt, wo er als Korrespondent für das Wochenmagazin Der Spiegel arbeitet. Zurzeit ist Herr Pfister aber in Berlin, weshalb wir uns heute persönlich zum Gespräch treffen können. Darüber freue ich mich besonders. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Ich freue mich auch.
Herr Pfister, wären Sie so lieb, sich unseren Zuhörern einmal selbst vorzustellen, bitte.
Ja, mein Name ist René Pfister. Ich bin geboren in Südbaden, habe in München studiert und habe vor schon fast 20 Jahren angefangen, für den Spiegel zu arbeiten, viele Jahre im Hauptstadtbüro und habe da vor allem über die CDU geschrieben und viel über Angela Merkel. Und ich bin mit meiner Familie vor 3 Jahren nach Washington gezogen, um für den Spiegel da zu arbeiten als politischer Korrespondent und habe in den letzten 2 Jahren ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen, ein falsches Wort. Und ich glaube, die Motivation, dieses Buch zu schreiben, war vor allem die Frage, wie kam es, dass jemand wie Donald Trump überhaupt Präsident werden konnte. Und ich glaube, Teil der Erklärung ist, das ist zumeist meine These im Buch, dass es aber eben auch einen Dogmatismus auf der Linken gibt in Amerika, der dazu beigetragen hat, den Republikanern Wählern die Arme zu treiben.
Ja, also sollten Sie recht haben, wäre das ja ein umso wichtigeres Buch, weil man quasi dann den Dogmatismus nicht nur um seiner selbst willen kritisiert, sondern sozusagen auch vor Folgen warnt, den das für die andere Seite hat, also für den Rechtspopulismus, was in Deutschland unter Umständen auch Relevanz entfalten könnte oder es vielleicht bereits auch tut. Also ist das auch ein Warnbuch?
Ja, unbedingt. Also die Absicht meines Buches ist, dass wir nicht die gleichen Fehler machen, die die amerikanische Gesellschaft, die amerikanische Politik gemacht hat, dass wir nicht in diese Falle laufen, dass sich die Gesellschaft so spaltet, dass so Meinungsbubbeln entstehen, Filterblasen, Leute, die überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren. Und ich glaube, und das ist eben eine These meines Buches, dass die Demokraten dazu beigetragen haben, dass Donald Trump so stark geworden ist. Ein Grund ist ein ökonomischer, würde ich sagen, also Bill Clinton hat letztlich in den 90er Jahren die neoliberale Politik fortgesetzt, die Ronald Reagan begonnen hat in den 80er Jahren, die insgesamt für Amerika sehr erfolgreich war, muss man sagen. Es gab unheimliche Wachstumsraten, aber es gab halt sehr, sehr viele Verlierer dieser Politik auch. Und die Verlierer dieser Politik saßen oft im Mittleren Westen, waren Leute ohne College-Abschluss, die sehr lange, viele Jahrzehnte in Amerika ein sehr, sehr gutes Leben hatten. Und plötzlich wurden deren Jobs verschifft nach Mexiko oder nach China. Und ich glaube, es gab da eine andere Entwicklung als in Deutschland. Der deutsche Mittelstand und auch viele Facharbeiter konnten von der Globalisierung profitieren. Das war in Amerika nicht der Fall. Und diese Leute waren traditionell die Wählerbasis der Demokraten und die fühlten sich ökonomisch verraten von den Demokraten. Und dann kam eben noch der kulturelle Wandel, glaube ich, der Demokraten dazu, dass die sich um Dinge wie Identitätspolitik, die Bekämpfung des Rassismus gekümmert haben, wogegen natürlich erstmal gar nichts zu sagen ist. Aber ich glaube, es hat dazu geführt, dass sie sich kulturell von ihren Wählern sehr, sehr entfremdet haben. Und wenn man dafür ein Beispiel nehmen will, dann ist es die Rede von Hillary Clinton kurz vor der Wahl im November 2016, wo sie in New York einen Fundraiser gehalten hat und über die Wähler von Donald Trump gesprochen hat, die lange Jahre die Wähler der Demokraten waren. Und sie sprach von den sexistischen, rassistischen, homophoben Deplorables, also den Erbärmlichen. Und ich glaube, also ich kann nur den Zuhörern mal empfehlen, man kann sich das nochmal angucken auf YouTube, diese Rede. Es ist noch nicht nur die Art und Weise, wie Hillary Clinton über die ehemaligen Wähler der Demokraten redet, sondern es ist auch dieses heitere Einvernehmen im Saal, dass man mit diesen Prolls letztlich nichts mehr zu tun haben will.
Man lacht
so, hahaha, das, diese letztlich zurückgebliebenen in den Flyover-States. Und ich glaube, wenn man so eine Einstellung zu den Leuten hat, die einem doch wählen sollen und die man auch vertreten soll, deren Interessen man auch vertreten soll, dann muss man sich nicht wundern, dass Donald Trump so einen Erfolg hatte. Und ich war auf vielen Veranstaltungen von Donald Trump und dieses Wort deplorable ist eine Identität für viele Trump-Wähler geworden. Ja? Also die tragen T-Shirts oder Baseball-Caps, wo das draufsteht.
Ja, wenn man sich das als was annimmt, worauf man stolz ist, oder? Eine genau. Beleidigung, die es mal war, wird dann eigentlich zum Markenzeichen einer neu gegründeten Identität.
Absolut. Also, dass die Elite in New York und in Washington auf einem herabguckt, macht einem nichts mehr aus, sondern man ist stolz darauf. Mhm. Und das hat Donald Trump in seiner Art, glaube ich, weil er da auch für ein Sensorium hat, sehr klar erkannt, dass diese Leute immer schon das Gefühl hatten oder das Gefühl bekamen, dass die Demokraten letztlich auf sie herabgucken. Und ich glaube, Donald Trump hat es deswegen so gut verstanden, weil er selber oft das Gefühl hatte, Donald Trump ist letztlich so ein Immobilienjongleur aus Queens und wurde von der Gesellschaft in Manhattan nie richtig anerkannt. Natürlich hatte er viel Geld, ja, das unterscheidet ihn natürlich von Leuten in Ohio. Aber ich glaube, das Gefühl, letztlich nicht dazu zu gehören, das teilt er mit seinen Wählern und das hat er sozusagen instinktiv gespürt, dass es da politisch was für ihn zu holen gibt.
Ja, ich glaube, in der Analyse sind jetzt schon sehr viele Dinge und Blickwinkel aufgetaucht, über die wir uns vielleicht dem Inhalt des Buchs ganz gut nähern können. Also Sie haben gesagt, es geht einerseits natürlich darum, dass Phänomene wie Rassismus und Sexismus zu bekämpfen sind, wogegen eigentlich niemand etwas hat oder jedenfalls die wenigsten. Das wäre ja eigentlich die Substanz des linken Anliegens, da für Fortschritt, Gerechtigkeit und so weiter zu sorgen. Darüber besteht aber Einigkeit. Also muss das Problem ja eigentlich mehr an der Oberfläche gewissermaßen liegen. Es muss was zu tun haben mit einer Ansprache oder, wie Sie sagen, eben auch mit einer Identifikation. Es geht also eigentlich um Distinktionsmerkmale, oder? Es geht darum, wer gehört wohin. Also Trump hat eine Menge Geld, das scheint aber als Merkmal erstmal kein Schaden zu sein. Sondern es geht eigentlich darum, wohin zähle ich mich? Zähle ich mich zu einer Elite, wie auch immer sie genau definiert ist, oder zähle ich mich zu den vermeintlichen Außenseitern, die von dieser Elite dann verachtet, verlacht und ausgegrenzt werden? Und das, worüber Sie schreiben, ist vielleicht so eine Art Sammelsurium dieser Distinktionsmerkmale, die für diese Spaltung dann auch sorgen? Kann man das so fassen?
Ja, es bestimmt auch ein Teil des Buches. Ich würde das unterscheiden. Also ich glaube, es gibt schon das die Sprache zu ändern und über Sprache die Machtverhältnisse zu ändern. Das war ein ehrliches Anliegen auch von vielen Aktivisten. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden, wie man dahin gekommen ist. Aber das, was Sie sagen, ist natürlich auch ein Teil davon. Also, dass wenn Sie bestimmte Worte benutzen und eine bestimmte Sprache benutzen, dann ist das ein Distinktionsmerkmal. Also das Gendern, das ist jetzt so abgenudelt in Deutschland, aber ich glaube, das ist schon Teil davon, wenn man den Glotteschlag spricht oder das Gendersternchen benutzt, zeigt man natürlich auch an, dass man zu einer akademischen Elite gehört. Ja? Ich will den Leuten gar nicht absprechen, dass sie damit auch ein ehrliches Anliegen verbinden, eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen. Aber ich glaube, es ist eben auch, es zeigt an, dass ich zu einer bestimmten Schicht gehöre. Ja? Um es ein bisschen so polemisch zu fassen, ich glaube, es ist ein bisschen so, wie der russische Adel eben Französisch gesprochen hat, um zu zeigen, man gehört eben einer bestimmten Schicht an. Und so ist es mit dem Gendern, glaube ich, auch. Und in Amerika gibt es das interessante Phänomen, dass viele Demokraten Latinos nicht mehr als Latinos ansprechen, sondern als Latinx, um zu sagen, ich spreche auch Latinos an, die sich als non-binär definieren. Dagegen ist auch erstmal nichts zu sagen, außer dass 3% der Latinos das wollen. Und ich glaube, das ist da
97% nicht oder gleichgültig.
Ja. Ja. Also es gibt einen berühmten Spruch von einem demokratischen Kongressabgeordneten aus Arizona, der gesagt hat, wie gewinnt man Latinos für die Demokraten? First of all, man muss sie nicht mehr als Latinx ansprechen, ja, weil es natürlich, diese Leute wollen das nicht. Und diese elitäre Sprache ist was eher abstößt. Und ich glaube, da ist man an dem Punkt, wo es eben nicht nur ein Distinktionsmerkmal ist, wo man sagen kann, na gut, das ist politisch letztlich irrelevant. Da ist man dann an dem Punkt, wo die Demokraten wirklich ihre Wähler verlieren. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo letztlich linke, aufgeklärte Parteien den Populisten die Wähler an die Arme treiben.
Edle Federn, der The Pioneer Literatur Podcast von und mit Juli C. Ein Gast, eine Stunde, ein Buch. An dieser Stelle blenden wir uns aus dieser Folge aus. Wenn Sie gerne das komplette Gespräch zwischen Juli C. und René Pfister über sein aktuelles Buch »Ein falsches Wort« hören möchten, dann laden wir Sie gerne dazu ein. Zu finden auf thepioneer.de oder auch ganz bequem in unserer Pioneer-Podcast-App.
Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.